Es ist der Abschluss unserer Predigtreihe über die Sendschreiben. Und das kommt heute zusammen mit dem Erntedankfest. Und daher wird es keine spezifische Predigt für das Erntedankfest sein. Aber Roland hat es angekündigt. Es hat etwas mit dem zu tun, was wir von Gott empfangen und wie wir zu Gott stehen. Das Sendschreiben an Laodicea. Wir hören auf das Wort Gottes aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Offenbarung 3, 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit das Wort Gottes. Wir werden in drei Schritten durch diesen Text heute gehen. Im ersten geht es darum, wie Jesus Christus sich der Gemeinde vorstellt. Christus und die neue Schöpfung. Danach geht es um die Gemeinde in Laodicea, nämlich um das Armutszeugnis der Gemeinde. Und im Schluss um die Einladung Jesu, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Christus und die neue Schöpfung. Ich lese noch einmal den Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus Christus stellt sich der Gemeinde mit drei Titeln vor. Er heißt Amen, er ist der treue und wahrhaftige Zeuge und er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Im Unterschied zu den anderen sechs Sendschreiben stellt sich Jesus nicht mit einem Bild aus der Vision des Johannes vor, sondern es ist ein Bild aus dem Gruß an alle sieben Gemeinden, nämlich Offenbarung 1, Vers 5. Und damit kommt dem siebten Sendschreiben eine gesonderte Bedeutung zu. Es ist spezifisch an Laodicea gerichtet, aber gleichzeitig auch an alle sieben Gemeinden. Es ist der Abschluss der Sendschreiben. Jesus richtet sich noch einmal an alle sieben Gemeinden. Und das bedeutet, Jesus richtet sich an alle Gemeinden. Ich lese uns nun einmal den Gruß aus Offenbarung 1, die Verse 4 bis 6. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir schauen uns nun diese 3 Titel an, die Jesus hat in unserem Predigttext. Und dafür ist dieser Gruß aus Offenbarung 1, Vers 5 wichtig und auch das Alte Testament. Erstens, Jesus ist der Amen. Amen ist aus dem Hebräischen übernommen und es ist das Wort für treu und wahrhaftig. Es gibt in der Bibel nur 2 Stellen, an denen Amen als Name erwähnt wird. Einmal in unserem Predigttext ist es der Name Jesu und dann weiter in Jesaja 65, Vers 16. Dort steht: Daher, wer sich im Land segnet, wird sich bei dem Gott des Amen segnen. Und wer im Land schwört, wird bei dem Gott des Amen schwören. Denn die früheren Nöte werden vergessen und vor meinen Augen verborgen sein. Die Quelle für Jesu Namen in der Offenbarung ist dieser Vers. Jesus Christus ist dieser Gott, der sich hier dem Volk Israel präsentiert. Er ist der Treue und der Wahrhaftige. Ja, Jesus Christus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und so kommen wir zum 2. Titel, nämlich dem treuen und wahrhaftigen Zeugen. Im Alten Testament ist das Volk Israel der Zeuge Gottes. Gott sagt zu Israel in Jesaja 44, die Verse 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Ich rufe und verkünde es und tue es mir dar. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich's dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Israel soll bezeugen, dass es nur einen Gott gibt. Dass Gott sie aus Ägypten erlöst hat. Und dass dieser Gott alles neu machen wird. So steht es in Jesaja 43, Vers 19. Gott hat Israel erwählt, sein Zeuge zu sein. Und nun zu Lebzeiten von Jesus beansprucht Jesus dieses Zeugenamt. Er sagt zu seinen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. In seinem ganzen Wirken bezeugt Jesus Gott, seinem Vater. Jesus ist der wahre und treue Zeuge. Er ist aus Gott und aus dem Volk Israel gekommen und er bezeugt den lebendigen Gott. Der 3. Titel in unserem Predigttext lautet Anfang der Schöpfung Gottes. Nun, welche Schöpfung ist hier gemeint? Ist es die erste Schöpfung, von der uns 1. Mose berichtet? Ähnliches schreibt Johannes in seinem Evangelium. Dort heißt es in Johannes 1, die Verse 1 bis 3, am Anfang war das Gott und alle Dinge sind durch dieses Wort gemacht. Und das Wort ist Gott. Das heißt, Jesus ist der Schöpfer von allem, was wir heute sehen. Er ist der Ursprung dieser Schöpfung, die uns in 1. Mose berichtet wird. Und dieses Schöpfungswirken Jesu wird in der Offenbarung vorausgesetzt. Nun, in unserem Predigttext bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es nicht in erster Linie um diese erste Schöpfung geht, sondern um die neue Schöpfung. Den entscheidenden Hinweis, dass es bei Jesus als Anfang der Schöpfung Gottes um die neue Schöpfung geht, liefert uns die Parallele in Offenbarung 1, Vers 5. Wir haben diesen Gruß schon gelesen. Dort heißt es, Jesus ist der treue Zeuge und er ist der Erstgeborene von den Toten. Johannes nimmt diesen Gruß, er nimmt diese Titel aus Offenbarung 1, Vers 5 auf, in dem Sendschreiben. So schreibt er in dem Gruß, Jesus ist der treue Zeuge, und im Sendschreiben schreibt er, Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und dann kommt der zweite Teil, Jesus ist der Erstgeborene von den Toten, und Johannes schreibt dann, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Und diese beiden Teile, die entsprechen einander. Und das führt uns dann zu Kolosser 1, Vers 18. Kolosser 1, Vers 18, dort heißt es nämlich, Christus ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. In Kolosser 1, Vers 18 werden also beide Sachen zusammengeführt. Christus ist der Anfang und er ist der Erstgeborene. Das heißt, Anfang und Erstgeborene sind Synonyme in Kolosser 1, Vers 18. Dass Christus der Erstgeborene von den Toten ist, bedeutet, er ist als Erster zum ewigen Leben auferstanden. Er ist der Erste in der neuen Schöpfung. Mit der Auferstehung Jesu beginnt die neue Schöpfung. Es gibt noch einen weiteren Hinweis, dass es sich in unserem Predigttext um die neue Schöpfung handelt. Die griechische Wendung für treu und wahrhaftig findet sich in der Offenbarung dreimal. Einmal in unserem Predigttext, dort heißt es, Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge, und darauf folgt dann die Aussage, dass er der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Und dann am Ende der Offenbarung kommt diese Wendung treu und wahrhaftig noch zweimal vor, nämlich in Kapitel 21, Vers 5 und Kapitel 22, Vers 6. Und diese zwei Erwähnungen umrahmen die Vision des Johannes vom neuen Jerusalem, von der neuen Schöpfung. Das heißt, die Aussage treu und wahrhaftig ist die Verheißung der neuen Schöpfung. Und diese Verheißung ist unumstößlich. Es wird die neue Schöpfung kommen. Daher verwundert es auch nicht, dass Gott in beiden alttestamentlichen Texten, die wir uns soeben angeschaut haben, nämlich Jesaja 65 und Jesaja 44, dass Gott auch dort von der neuen Schöpfung spricht. Jesus Christus ist der auferstandene Herr. Und mit seiner Auferstehung bricht die neue Schöpfung an. Er wird alles neu machen. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und auf diese Verheißung ist Verlass. Denn er ist der Treue. Er ist Amen. Und als dieser Herr stellt sich Jesus der Gemeinde in Laodicea vor. Die Welt, in der die Gemeinde Gottes ist, steht, ist nicht das Letzte. Und auch alle Reichtümer, die wir auf der Erde genießen, sind nicht das Letzte. Sie müssen vergehen vor dem Herrn, der alles neu machen wird. Nun kommen wir zur Gemeinde Laodicea, nämlich ihr Armutszeugnis. Ich lese uns dazu noch einmal die Verse 15 bis 19. Jesus sagt nun zu der Gemeinde: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Um die Gemeinde in Laodicea steht es am schlechtesten von allen Gemeinden der sieben Sendschreiben. Doch die Gemeinde erkennt es nicht. Sie glaubt, sie ist reich. Zum einen ist Laodicea lau. Das bezieht sich auf ihr Zeugnis für Jesus. Die Gemeinde ist weder warm noch kalt. Die Deutung für dieses Bild ist wohl das Wasser. Hierapolis und Kolossee waren Nachbarstädte von Laodicea. Hierapolis hatte Heißwasserquellen und dieses heiße Wasser hatte heilende Wirkung. Und Kolossee hatte kaltes, frisches Wasser. Es war lebensspendendes Wasser. Und Laodicea war dafür bekannt, dass es nur lauwarmes Wasser hatte. So ist auch das Zeugnis der Gemeinde von Laodicea lauwarm. Der Glaube der Gemeinde hat keine erfrischende oder heilende Wirkung für die Stadt. Das Zeugnis ist wirkungslos geworden, weil sie sich der Welt angepasst haben. Die Androhung Jesu, die Gemeinde auszuspeien, ist sehr deutlich. Die Gemeinde auszuspeien bedeutet, dass sie keinen Anteil mehr haben wird am Leib Christi. Das heißt, sie ist verloren, wenn Gott sie ausspeit. Umso mehr wünscht sich Jesus, dass die Gemeinde ein lebendiges Zeugnis für Gott ist. Er sagt: Kehre um, tue eifrig Buße. Die Gemeinde ist nicht nur lau, sondern arm, blind und nackt. Doch die Gemeinde schätzt sich selbst als reich ein. Wir haben doch alles, wir brauchen nichts. Sehr wahrscheinlich geht es in Laodicea um die Verbindungen zum Heidentum. Das haben wir auch schon bei den anderen Gemeinden der Sendschreiben gesehen. Der wirtschaftliche Erfolg war damals am Götzendienst gebunden. Wer also in der Stadt wirtschaftlich vorankommen wollte, der war versucht, zu den Opferfesten zu gehen. Denn bei den Opferfesten, da wurden die Geschäfte gemacht. Es ist also anzunehmen, dass die Gemeinde in Laodicea die Teilnahme an den Opferfesten nicht als Problem ansah, sondern sie wollten die Vorteile, die daraus entsprangen, genießen. Doch Jesus sagt: In Wirklichkeit bist du arm, blind und nackt. Wir haben das Gegenteil bei Smyrna gesehen. Smyrna war eine Gemeinde, die arm und bedrängt ist, weil sie zu Jesus hält. Und Jesus sagt zu ihr, du bist reich bei Gott. Was macht Jesus nun mit Laodicea? Er bietet der Gemeinde das an, was sie braucht, nämlich geläutertes Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Die Läuterung des Goldes ist ein Bild für die Reinigung von den Sünden, so zum Beispiel in Malachi 3, Vers 2 bis 3. Wer von Gott gereinigt ist, ist reich vor Gott. Die weißen Kleider sind ein Zeichen für die Reinheit. Und diese Reinheit empfängt man durch das Blut Jesu. So lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 7, Vers 14. Und die Augensalbe macht blinde Augen sehend. Es geht dabei um die Erkenntnis, wer Gott ist, und auch um die Erkenntnis der eigenen Sünden. Jesus selbst ist es, der Menschen die Erkenntnis gibt oder auch verwehrt. So sagt er es in Johannes 9. Jesus hat somit alles, was die Gemeinde braucht, um gerettet zu werden. Und er wünscht sich, dass sie zu ihm kommen und es empfangen. Sind wir als Gemeinde reich vor Gott? Lassen wir uns von Gott die Augen öffnen. Er will uns als Gemeinde reinigen. Und alles, was es dafür braucht, das hat Jesus am Kreuz getan. Er starb für Menschen, die von der Hässlichkeit der Sünde beschmutzt sind. Und er bereitet sich eine Gemeinde, die herrlich geschmückt ist. Das ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er arm um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Nach 2. Korinther 8, Vers 9. Und so kommen wir zu der Einladung Jesu, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich lese uns die letzten drei Verse, Verse 20 bis 22. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es bleibt nicht bei dem einen Aufruf zur Umkehr in Vers 19, sondern Jesus betont, dass er jetzt vor der Tür steht und beständig anklopft. Dieses Anklopfen erinnert uns an das Hohelied. Dort sagt die Braut in Hohelied 5, Vers 2, ich schlief, aber mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine. Jesus nimmt dieses Bild vom Bräutigam und von der Braut auf. Er ist der Bräutigam. Und die Gemeinde ist die Braut. Und er klopft und ruft der Gemeinde zu, mach mir auf die Tür. Das Bild vom Bräutigam und der Braut macht deutlich, dass sich Jesu Klopfen und Rufen an dieser Stelle in Offenbarung 3 nicht an Ungläubige richtet. Es richtet sich an die Gemeinde. Es sind Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, die durch die Taufe in die Gemeinde gekommen sind. Und so richtet sich Jesu Ruf auch an uns als Gemeinde. Öffne mir die Tür. Jesus ruft uns zur Erneuerung auf. Er möchte in die Gemeinschaft mit uns treten. Es ist ein beharrliches Klopfen. Jesus wird weiter klopfen, bis er wiederkommt. Solange gilt dieses Rufen: Öffne mir die Tür. Jesus wünscht sich die Gemeinschaft mit der Gemeinde. Er selbst hat diese Gemeinschaft gestiftet. Davon lesen wir in Lukas 22, die Verse 19 bis 20. Dort sagt Jesus, dort heißt es über Jesus: Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus lädt uns nicht zu einem gewöhnlichen Essen ein. Es ist das Mahl, das auf seinem gebrochenen Leib und sein vergossenes Blut gründet. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus im Abendmahl ist der Ausdruck, dass wir aus der Gnade Jesu leben. Und diese brauchen wir ständig. Wir brauchen es immer wieder, in diese ganz enge Gemeinschaft mit Jesus zu gehen, aus seiner Gnade zu leben. Mit Jesu Tod und mit seiner Auferstehung wird neues Leben möglich. Jesus Christus selbst ist vom Tod auferstanden. Er lebt. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Und er kann auch in uns neues Leben schaffen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann nimmt er uns mit hinein in die neue Schöpfung. Und dort, wo wir in alte Muster verfallen, ja, wo wir der Sünde Raum geben, möchte Jesus uns herausholen an seinen Tisch. Wir dürfen die Vergebung durch sein Blut in Anspruch nehmen. Jesus Christus sagt zu uns: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lasst uns gemeinsam beten. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, du bist der wahrhaftige Gott. Als deine Gemeinde stehen wir vor dir. Du hast uns erlöst durch den Tod am Kreuz. Wir bringen dir heute unsere Schwachheit und bitten: Öffne uns die Augen, dass wir unsere Sünden erkennen können. So leicht schauen wir auf unsere Kraft, suchen unsere Ehre, sind nicht bereit zu vergeben, erheben uns über andere Christen. Vergib uns bitte. Jesus, es ist schön, bei dir zu sein. Bei dir ist Gnade und Leben. Amen. Wir setzen uns.